liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Ufertonwelle 3955 kHz begrüßen Sie wieder heute am 3. März To Young-in
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
In der letzten Hörerecke im Februar haben wir endlich die Liste der diesjährigen Monitore verkündet. Mit großer Freude können wir heute noch einen zusätzlichen Namen bekannt geben. Lieber Herr Sigmar Boberg aus Osnabrück, wir freuen uns, dass Sie dieses Jahr mitmachen können. Wir bitten um Verständnis für die um 2 Wochen verspätete Bekanntgabe. Es gab leider ein kleines Problem im E-Mail-Verkehr bei Herrn Boberg und natürlich auch bei allen anderen Monitoren bedanken wir uns nochmals für Ihre Bereitschaft und Unterstützung.
Und nun wollen wir schnell einen Blick in unser Postfach werfen. Über die Schneckenpost haben wir einen Empfangsbericht von Fritz Riedel aus Illerkirchberg erhalten, der uns mit seinem Saba 457 WK mit Stabantenne am 29. Januar mit SINPO 33222 und am 30. Januar mit SINPO 33223 gehört hat. In seinem Bericht fügte er außerdem noch hinzu: Persönlich finde ich es gut, dass interessierte und koreanische Heimatverbundene mit diesem Programm ihre Verbundenheit zu ihrem Land und zu ihren Vorfahren und Traditionen festigen können.
Ein weiterer Empfangsbericht kam von Peter Möller aus Duisburg, der uns am 11. Januar mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne mit SINPO 43434 empfangen konnte. Herr Möller wünschte außerdem noch alles Gute im Jahr des Hasen an alle Mitarbeiter von KBS World Radio.
Vielen Dank, lieber Herr Möller, auch Ihnen ein gesundes und glückliches Jahr und natürlich weiterhin viel Hörvergnügen beim Top-Empfang. Gemeldet hat sich auch Thomas Becker aus Bonn, der uns am 3. Februar mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit SINPO 55544 hören konnte. Auf einer Ansichtskarte schrieb er uns noch:
Herzlich willkommen für den neuen Mitarbeiter in der deutschen Redaktion. Sehr schön, dass er gleich in der Hörerecke interviewt werden konnte. Viel Erfolg für ihn. Die Sendung war heute wieder sehr gut gemacht, gut gestaltet. Auch die Musik, die gespielt wurde, gefiel mir. Auch danke wieder an Hans-Werner Lange für seine zahlreichen DX-Tipps. Es lebe die Kurzwelle!
Und die DX-Tipps von Herrn Lange gibt es auch heute wieder am Ende der Sendung. Herr Lange hat uns auch geschrieben zusätzlich dieses Mal und er meint: Freue mich für die gute Entscheidung des koreanischen Fußballverbandes, den deutschen Fußballtrainer Jürgen Klinsmann als Trainer der koreanischen Fußballnationalmannschaft zu verpflichten. Ansonsten hoffe ich, dass es bald Frühling wird. Die Tage werden wieder länger und die Sonne scheint schon wieder kräftiger. Ich tanke Sonne auf dem Balkon. Die Sonne bewirkt auch bessere Empfangsbedingungen, was sich in Signalstärken der Sender bemerkbar macht.
Ja, auch hier scheint sich das Wetter so langsam in Richtung Frühling zu bewegen, auch wenn die Temperaturen sich früh morgens und nachts teilweise noch leicht im Minusbereich befinden. Jürgen Klinsmann ist übrigens der 9. Ausländer im Cheftrainerposten der koreanischen Fußballnationalmannschaft und der 2. Deutsche nach Uli Stielecke, der von 2014 bis 2017 den Posten übernommen hatte. Jürgen Klinsmanns Vertrag soll bis zur Fußballweltmeisterschaft 2026 laufen. Sein Debüt wird er am 24. März, also schon bald, in der koreanischen Hafenstadt Ulsan im Länderspiel gegen Kolumbien geben. Wir wünschen ihm und der koreanischen Nationalelf viel Glück und viel Erfolg.
Und weiter geht's mit der Post. Über unsere German-Adresse haben sich auch gemeldet unser jüngster Hörerfreund Robin Eichelbaum aus Stahnsdorf, der am 25. Februar mit seinem XH Data D808 einen Empfang von SINPO 55455 verzeichnete. Tomasz Kotas aus dem polnischen Katowice, der uns am 17. Februar mit seinem Texon S2000 mit Langdrahtantenne mit SINPO 5x5 empfangen konnte. Und Steve Migler aus dem schweizerischen Martallen, der uns am 18. Februar mit seinem Jesu FAG 7 mit Langdrahtantenne mit SINPO 44545 mit wenig Fading gehört hat. Danke, dass es diese Radioprogramme immer noch gibt. Freue mich über die kommenden Sendungen von euch, fügte Herr Migler noch hinzu.
Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems meldete am 17. Februar einen guten Empfang übers Internet und schrieb uns, es gab wieder viele interessante Beiträge. Der Beitrag in Hallo Wochenende war sehr ausführlich und beeindruckend. Telefonzellen gibt es übrigens bei uns kaum mehr. Die einzelnen, die von der Telekom nicht abmontiert wurden, werden vereinzelt als kleine Bibliotheken verwendet. Es sind dort Bücher zu finden, die von Personen dorthin gegeben werden und die dort getauscht werden können.
Ja, das ist doch eine schöne Wiederverwertung der nicht mehr genutzten Telefonzellen. Gemeldet hat sich auch Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns in seiner E-Mail Folgendes schreibt. Die Hörereckensendungen am 3., 10. und 17. Februar 2023 habe ich über den WebSDR in Twente auf der Frequenz 3955 kHz gehört. Der Empfang war an allen Empfangstagen ausgezeichnet und konnte mit Synpo 5x5 bewertet werden. Es freut mich immer wieder, wenn junge Menschen wie Robin sich für den Kurzwellenempfang interessieren. Mit Radio Tirana ist übrigens leider wieder ein europäischer Sender, der in deutscher Sprache gesendet hat, von der Kurzwelle verschwunden. Deshalb hoffe ich, dass KBS World Radio noch lange mit seiner ausgezeichneten Hörerecke in deutscher Sprache zu hören ist.
Ja, das hoffen wir ebenfalls. Und wir haben uns auch sehr gefreut, dass auch unser junger Hörerfreund Robin uns über die Kurzwelle entdeckt hat. Weiter schrieb uns Herr Willruth noch, da Sie in der Sendung am 17. Februar über das Telefon in Korea berichtet hatten, habe ich eine Frage zum Mobiltelefon in Korea. Seit wann gab es Mobiltelefone in Korea? Gibt es Mobiltelefone in Korea? Und gibt es auch CB-Funk oder einen anderen lizenzfreien Funk in Korea?
Der erste Mobilfunkservice begann in Korea am 1. Juli 1988, kurz vor den Olympischen Sommerspielen in Seoul. Die Mobiltelefone wurden damals natürlich noch alle importiert, wobei Motorola den größten Marktanteil hatte. Ein paar Monate später brachte Samsung sein erstes Mobiltelefonmodell SH100 auf die Welt, das im darauffolgenden Jahr auch zum Kauf angeboten wurde. Allerdings kostete ein Mobiltelefon damals um die 4 Millionen Won. Wenn man bedenkt, dass das Modell Pony des koreanischen Autoherstellers Hyundai damals 5 Millionen Won gekostet hat, ist klar, dass sich das nicht jeder leisten konnte, ein Mobiltelefon so teuer wie ein Auto. Außerdem waren sie natürlich noch auch fast so groß wie ein Auto, ziemlich schwer und riesig. Samsungs SH100 zum Beispiel wog etwa 800 Gramm und war einschließlich der Antenne 40 Zentimeter groß. Der Arm des Nutzers musste unter diesem Gewicht natürlich leiden und die Mobiltelefone von damals wurden von den Koreanern deshalb meist Kühlschranktelefon oder Ziegelsteintelefon genannt.
Es war also kein Wunder, dass sich das Mobiltelefon unter der Bevölkerung nicht schnell verbreitete. Bis Ende der 90er Jahre war es eher üblich, den kompakten und preisgünstigeren Pieper bzw. Pager zu benutzen. Jeder hatte für seinen Pager eine eigene Rufnummer im Festnetz, die gewählt werden konnte, wonach der Anruf binnen kurzer Zeit an den Pager zugestellt wurde. Der Empfänger konnte dann je nachdem mit einem Festnetztelefon zu Hause bzw. von einer Telefonzelle aus zurückrufen oder sich die hinterlassene Sprachnachricht anhören. Für die jetzige Handy-Generation wäre das natürlich immer noch super umständlich, aber für viele war das bereits eine Sensation, dass man außerhalb des Hauses jemanden per Funk erreichen konnte.
Unter den jüngeren Leuten verbreitete sich auch der Trend, statt der eigenen Nummer eine verschlüsselte Nachricht in Form von Zahlen zu hinterlassen. Wenn jemand zum Beispiel die vier Ziffern 8282 sendete, meinte er damit schnell, schnell, da sich die Ziffer 8 und die 2 auf Koreanisch so ähnlich anhören wie das koreanische Wort für schnell. Ne?
Bali, Pali.
Da die Meldeempfänger außerdem die aus Strichen zusammengesetzte Segmentanzeige verwendeten, konnte man damit auch bestimmte Wörter alphabetisch wiedergeben. Ein bekanntes Beispiel dafür war die Nummernachricht 38317, was in der Segmentanzeige auf den Kopf gestellt, wie das deutsche Wort Liebe in Großbuchstaben aussah. Ja, das ist, funktioniert tatsächlich ja dann im Deutschen. Ne? Mhm. Ja, so konnte man also anonym auch ein Liebesgeständnis hinterlassen. Sehr romantisch. Doch die Entwicklung des CDMA-Mobiltelefons Mitte der 90er und die zeitgleiche Einführung des CDMA-Dienstes in Korea leitete dann das Ende der Pager-Ära und den Beginn der Mobiltelefongeneration ein. Nach dem Stand von 2021 sollen 99% der koreanischen Bevölkerung ein Handy besitzen.
Und wir kommen noch zur zweiten Frage von Herrn Willruth, die wir leider mangels technischer Kenntnisse in diesem Bereich nicht so ausführlich beantworten können, wie wir es uns eigentlich gewünscht hatten. Also Jedermann-Funkanwendungen wie der CB-Funk mit der Frequenz 27 MHz werden auch in Korea für Hobbyfunk verwendet. Aber soweit wir recherchieren konnten, scheint es heute nur in einem kleinen Kreis von Automobil-Fanvereinen gängig zu sein. Nach einer Etikettennotiz für CB-Funkgespräche, die wir auf einem Blog eines Autovereins gefunden haben, soll man vermeiden, über CB-Funk, über Politik oder Religion zu sprechen. Man soll keine Musiksendung ausstrahlen, keine Schimpfwörter nutzen und den Kanal nicht für eine lange Zeit beanspruchen. Außerdem nutze der CB-Funk in Korea normalerweise die Frequenzmodulation und nicht die Amplitudenmodulation. Derzeit soll auch die Verwendung der sogenannten FRS-Funkgeräte mit der Frequenz 448 MHz möglich sein, aber ab dem nächsten Jahr sollen analoge FRS-Funkgeräte in Korea verboten werden, wenn wir es richtig verstanden haben.
Gut, soweit ganz kurz dazu. Und nun geht's weiter mit der Post. Hans-Peter Themann aus Fuldatal berichtete am 17. Februar von einem Kurzwellenempfang von Sinpo 55444 und fügte noch hinzu. Zum Jubiläum 70 Jahre KBS World Radio, herzlichen Glückwunsch. Der Empfang war problemlos. Der Beitrag von Thomas Schneider in Mein Soul am 10. Februar war übrigens sehr interessant.
Monitor Lothar Rennert aus Berlin meldete am 29. Januar einen Kurzwellenempfang von Sinpo 5x3 und am 18. Februar Sinpo 5x2. Reinhard Schumann aus Gommern berichtete, dass er uns am 22. sowie am 24. Februar mit seinem Sangean ATS 909X mit Teleskopantenne mit Sinpo 55545 empfangen hat und fügte hinzu, der Empfang ist sehr gut, außer die Sonne spielt mal nicht mit. Die Informationen über Südkorea und die Welt im asiatischen Raum sind sehr interessant und informativ.
Dann erreicht uns diese Woche noch eine sehr traurige Nachricht. Monitor Lutz Winkler aus Schmitten machte uns auf eine Anzeige in der Süddeutschen Zeitung aufmerksam, wonach unser langjähriger Monitor und Funkamateur Dieter K. Reibold aus Kirchheim am 20. Februar 2023 verstorben sei.
Auch wir schließen uns der Trauer an und drücken an dieser Stelle unser tiefstes Beileid aus. Wir erinnern uns an die enge Korrespondenz mit Herrn Reibold, an seine ausführlichen Empfangsberichte, an seine netten Zeilen und interessanten Geschichten aus seiner langen Erfahrung als Funkamateur sowie an die letzte Neujahrsgrußkarte, die er uns noch Ende des letzten Jahres geschickt hatte.
Und ihm wollen wir das folgende Musikstück widmen. Kim Min-gi singt Chingu, mein Freund. Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Der einzige Tipp für die kommende Woche ist ein Radiotipp Und zwar ist es das Hörspiel Die Tochter am Mittwoch, dem 8. März um 20 Uhr auf NDR Kultur. Das Hörspiel ist eine Bearbeitung des gleichnamigen Romans der koreanischen Autorin Hye-jin Kim, der im Januar letzten Jahres in deutscher Sprache erschienen ist. Die Sendung ist die Erstausstrahlung des Hörspiels.
Ja, das war der Medientipp für die kommende Woche und es geht weiter mit der Post. Von Monitor Burkhard Müller aus Hilden haben uns wieder mehrere Empfangsberichte erreicht, wofür wir uns herzlich bedanken. Mit seinem Reuter RDR50C mit 13 Meter Drahtantenne verzeichnete Herr Müller unter anderem am 22. sowie am 24. Februar einen sehr schönen Kurzwellenempfang, wie er schreibt, und fand in Kreuz und Quer durch Korea am 22. Februar den Beitrag zu den koreanischen Bergarbeitern, die von den 1960ern bis zum Jahr 1980 nach Deutschland entsandt wurden, besonders interessant.
Gefreut haben wir uns auch über die E-Mail von Marco Hommel aus Großröhrsdorf, der uns am 25. Februar mit seinem Eaton E1 mit Megaloop MLA 30 Plus mit Sinpo 45544 gehört hat. Dazu schrieb er uns noch: Ich habe wieder mal gerne die neuesten K-Pop-Songs bei euch gehört. Mein Top-K-Pop-Song ist Adrenaline der Boygroup Gravity, aber auch die Girlgroup New Jeans mit Ditto ist super.
Da kennen Sie sich ja besser aus als ich, lieber Herr Hommel.
Als ich sowieso.
Die Girlgroup New Jeans ist übrigens bislang mit allen Songs erfolgreich gewesen. Mhm. Auch ihre Choreografie ist sehr beliebt und wird von vielen gecovert. Ich habe auch einmal versucht, den Mädels nachzutanzen und das dann meinem Mann gezeigt, woraufhin er meinte, dass ich bitte nur zu Hause tanzen soll. Ja, die Welt scheint
auch
noch
hier nicht. Erlaube ich es dir auch im Studio.
Nein, so. Also er meinte, die Welt sei noch nicht bereit für meine Tanzbewegung.
Aber wir sind ja hier im Radio, da könnte es vielleicht auch gehen. Na
ja,
gut.
Nicht, genau. Nur für deine Augen.
Ja.
Aber ich werde heimlich mal weiter üben und ihn mal überraschen.
Lass dich nicht unterkriegen.
Ja, zumindest im Studio dann.
Ja, genau. Ja. Stefan Druschka aus Kerpen berichtet, dass er uns am 17. Februar mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne mit Sinpo 45544 gehört hat und schrieb uns noch: Heute Abend habe ich wieder das deutschsprachige Programm aus Seoul über Kurzwelle gehört. Das Programm hat mir wieder gut gefallen. Heute am Freitag war natürlich der Hörerbriefkasten im Fokus, den ich aber auch gerne höre. Die Fragen der Hörer sind oft interessant und ihre Antworten darauf bieten dann einen guten Einblick in Details des Lebens in Südkorea. Außerdem höre ich bei KBS World Radio gern die Nachrichten und die Rubrik Kreuz und Quer durch Korea. Auch die Moderation der Sendungen gefällt mir sehr gut. Der Empfang auf 3955 kHz ist hier auch meist sehr gut und störungsfrei.
Vielen Dank, Herr Troschke. Wir hoffen, dass Sie auch gerade in diesem Moment beim besten Empfang reinhören. Am gleichen Tag verzeichnete Monitor Sigmar Boberg aus Osnabrück einen Empfang von Sinpo 55545 mit seinem Lowy HF 150 mit Loop-Antenne und fügte hinzu: Das Signal ist hier fast immer sehr gut und treibt den Empfänger mitunter sogar in die Begrenzung und es muss der Abschwächer am Gerät eingeschaltet werden. Die Informationen zur Radiogeschichte fand ich sehr gut. Ich finde solche Daten immer sehr spannend, zeigen sie doch die Entwicklung, die seit dieser Zeit stattgefunden hat. Manchmal sind auch schöne Kuriositäten dabei, die einem mitunter mehr als ein Schmunzeln entlocken. Auch wir haben noch so ein Festnetztelefon. Ich habe festgestellt, dass man damit ganz gut asiatisches Essen bestellen kann, wenn die passende Codenummer eingegeben wird. Ihre Sendung fand ich wieder sehr interessant und unterhaltsam.
Ja, solche Kuriositäten fehlen auch in der koreanischen Geschichte des Telefons nicht. Das Telefon hielt hier in Korea am Ende des 19. Jahrhunderts Einzug. Die ersten Telefone wurden daraufhin im Königspalast installiert, drei Telefone im Schlafgemach und anderen Wohnbereichen des Königs und insgesamt sieben für die Ministerien in Seoul. Zwei weitere wurden dann schließlich noch jeweils bei Behörden in Pyongyang und Incheon installiert, um einen schnelleren Informationsaustausch im Falle eines Besuches ausländischer Delegationen zu ermöglichen. Eine Vermittlungsstelle im Königspalast regelte die Verbindungen der Telefonate. Laut Dokumentation des Hofsekretariats konnten durch die Einführung des Telefons der Informationsfluss und der Arbeitsprozess im Palast beschleunigt werden. Aber zunächst haben sich alle anscheinend noch viele geweigert, auch nur irgendetwas mit einem Telefon zu tun zu haben, da anfangs viele noch glaubten, dass dieses Gerät von einem Blitzgespenst besessen sei.
Wenn ein Anruf von König an die Ministerien kam, war es für die Beamten gleich so, als ob sie den König persönlich vor sich hätten. Wenn also ein Anruf vom König kam, sollen sie erst einmal ihren Beamtenanzug überprüft haben, ob auch alles richtig sitzt, sich vor dem Telefon auf den Knien niedergelassen haben und 4 große Verbeugungen in Richtung des Telefons gemacht haben. Das Telefonat führten sie dann auch weiter auf den Knien und in ehrfürchtig gebückter Haltung. Wenn sie umgekehrt den König anrufen mussten, um etwas zu berichten, soll einer auf den Knien sitzend mit beiden Händen das Telefon getragen und über den Kopf ehrerbietig gehalten haben, als würde er dem König den schriftlichen Bericht persönlich reichen, während der andere dann die Nummer wählte. Die Verbindung soll übrigens sehr schlecht gewesen sein, sodass man beim Telefonat wirklich konzentriert zuhören musste, um alles richtig zu verstehen. Die anderen Beamten im gleichen Raum durften daher während des Telefonats keinen Ton von sich geben oder mussten sich sogar alle nach draußen begeben, damit das Telefonat nicht durch andere Geräusche gestört wird.
Das erste öffentliche Telefonnetz in Korea wurde anschließend im März 1902 in Betrieb genommen. Damit wurden Telefonate zwischen Seoul und Incheon möglich, die damals noch durch Telefonisten vermittelt wurden. Die Vermittlung der Telefonate war aber nicht deren einzige Rolle. Wenn es beim Telefongespräch zu Wortgefechten oder Beschimpfungen und Beleidigungen kam, griffen sie ein und beendeten das Gespräch. Den Telefondienst konnte man von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends nutzen. Für ein 5-minütiges Gespräch soll eine Gebühr von 50 Jeon fällig gewesen zu sein, was dem heutigen Wert etwa von 350.000 Won, also knapp 250 Euro, entspricht. Ein Telefonat konnte sich damals also nicht jeder leisten, beziehungsweise es musste genau überlegt werden, ob der Anruf wirklich erforderlich sei.
1960 wurden dann die ersten Telefonzellen mit Telefonapparaten installiert, die Münzen akzeptieren. Zudem wurden sie zum ersten Mal draußen im öffentlichen Raum angebracht, was auch manches Mal zum Diebstahl der Telefonapparate führte. Im Jahr 1986 wurden dann die ersten Telefonzellen aufgestellt, in denen man mit Telefonkarten telefonieren konnte. In den 1980ern bis in die 90er waren sie dann so verbreitet, dass im Jahr 1999 landesweit über 153.000 Telefonzellen zur Verfügung standen. Diese Blütezeit der Telefonzellen hängt übrigens auch eng mit dem Pager-Boom zusammen, worüber wir im ersten Teil der heutigen Sendung kurz gesprochen haben. Aber wie gesagt, das änderte sich dann alles mit dem Aufkommen der Handys.
Tja, seitdem leben wir in einer anderen Zeit. Die Post gibt's aber immer noch und zu der kehren wir jetzt zurück. Gemeldet hat sich auch über die Internetberichtsvordrucke Vincent Austermann aus Deutschland, der uns am 14. Februar mit seinem Jesu FT-857 mit SINPO 32224 gehört hat, und Monitor Paul Gager aus Wien, der uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 10. Februar sowie vom 15. bis zum 17. Februar jeweils mit SINPO 5x4 empfangen konnte. Seinen Empfangsbericht beendete Herr Gager noch mit empfangstechnisch zufriedenen Grüßen aus dem so gar nicht winterlichen Osten Österreichs bei 15 Grad Celsius im Spätwinter.
Oh, ziemlich warm.
Mhm.
Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim meldete am 17. Februar einen Kurzwellenempfang von Sympo 43333, der rauschend, leicht schwankend, aber gut verständlich gewesen sei. In seiner E-Mail erzählte Herr Streichert uns noch: In den vergangenen Wochen war ich förmlich in Aufnahmewut. Normalerweise moderiere ich meine Sendungen ja 2 Monate im Voraus, aber dieses Mal habe ich so viel produziert, dass die Sendungen bis einschließlich Mai 2023 bereits fertig aufgezeichnet sind. Vor allem die nächste Musikallee am 12. März um 14 Uhr UTC auf 6070 MHz und am 18. März um 10 Uhr UTC sind mir besonders wichtig. Es ist nämlich die 200. Sendung Musikallee. Natürlich die Ausgaben aus der Tonkuhle-Zeit und die jetzt bei Channel 292 zusammengezählt.
Ja, herzlichen Glückwunsch zur 200. Ausgabe, lieber Herr Streichert.
Yay!
Mhm. Und eine besondere Ankündigung für seine Sendung im Mai und Juli hat Herr Streichert auch schon. Er teilte uns mit. Im Mai gibt es ein besonderes Thema. Es findet ja wieder der Eurovision Song Contest statt. Alle kennen ja immer nur die Siegertitel. Aber wer waren eigentlich die Zweitplatzierten? Von denen spiele ich entweder die Songs, mit denen sie Zweiter wurden, oder die Titel, die sie aufgenommen haben, nachdem sie Zweiter geworden sind. Und ich verspreche, aus dieser Idee ist eine sehr interessante Musiksendung geworden. Auch die Sendung im Juli ist bereits in der Planung. Anfang Juli werde ich ja 50. Also habe ich Alben und Musiktitel zusammengesucht, die in meinem Geburtsjahr 1973 auf den Markt kamen. Und da habe ich auch schon so einiges gefunden.
Oh, das ist ja eine interessante Idee.
Mhm.
Ich werde mal auch kundig machen, welche Songs in meinem Geburtsjahr veröffentlicht worden sind und diese mal dann zu meinem nächsten Geburtstag in der Hörerecke dann spielen lassen. Bin mal gespannt.
In der letzten Hörerecke hatten wir dann auf die Frage von Hörerfreund Johann Ruf aus Mülheim hin über die ersten kommerziellen Werbespots für Radio und Fernsehen in Korea gesprochen. Dazu fragte uns Herr Streichert noch, ob es die Firmen, die als erstes beworben wurden, heute noch gibt.
Die Frage müssen wir mit einem Jein beantworten. Das Unternehmen Universal Records, das die erste kommerzielle TV-Sendung hervorbrachte, existiert heute noch weiter unter dem Namen Universal Music Korea. Das Unternehmen Chillo, das den gleichnamigen Soju-Schnaps produzierte und damit im Radio den ersten Werbespot mit einem Werbesong in Korea veröffentlichte, musste 2004 schließen und wurde vom koreanischen Spirituosenhersteller Hyde, später in Hyde Chillo umbenannt, übernommen. Aber die Schnapsmarke Chillo hat überlebt. Im Jahr 2019 wurde der Schnaps infolge des Neutro-Trends unter dem Namen Chillo is Back mit seinem alten Logo-Design auf den Markt gebracht und erlebte einen großen Boom, der immer noch anhält. Sein Maskottchen, schon seit Frühjahr eine hellblau bis minzfarbige Kröte, genießt ebenfalls eine große Beliebtheit, sodass es vor kurzem auch eine rosafarbige Freundin bekommen hat. Von meiner Mallehrerin habe ich übrigens auch gehört, dass vor kurzem ein Kunstwerk mit der Kröte für eine ziemlich hohe Summe in einer Ausstellung versteigert wurde.
Das Maskottchen ist so beliebt, dass das Unternehmen auch verschiedene Fanartikel mit der Kröte wie Taschen, Sofakissen und Anhänger verkauft. Einen Laden nur für diese Fanartikel gibt es auch, der allerdings nicht permanent an einer Stelle geöffnet ist, sondern als Pop-up-Store nach einer gewissen Zeit in eine andere Gegend umzieht. Im Moment befindet sich der Laden in der Nähe der Seouler U-Bahn-Station Gangnam. Da auch der Schnaps und seine Geschichte im Laden ausgestellt wird, dürfen übrigens nur Erwachsene mit Personalausweis eintreten. Minderjährige müssen also noch ein bisschen warten, bis sie alt genug sind für die Krötenwelt des Jilo Soju. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche richten wir heute an Thomas Marschner in Wittingen, Andrea Hubel in Boos, Werner Erich Siegel in Mecklenburg-Vorpommern, Thomas Hircher in Heilbronn-Untereisersheim, Mathilde Peschken in Krefeld, Margitta Herklotz in Frauenstein und Jigal Benger in Ochtrup.
Rosi Reinersch in Dudweiler, Reinhard Reese in Düsseldorf, Helmut Lesser in Gebesee, Ralf Ladusch in Cottbus, Monitor Paul Gager in Wien, Kyle Samulowitz in Berlin, Andreas Fessler in Dresden, Andreas Knedlik vom Rhein-Main-Radio-Club, Nico Backer in Staatskanal, Reinhard Westphal in Admanshagen, Iris Cox in Dienstlaken, Marise Wilschrey in Dillingen und Bettina Dierauf.
Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser richten wir allen Geburtstagsdamen und Herren alles Gute, viel Freude und Gesundheit zum Geburtstag aus. Herr Seisser gratulierte außerdem noch dem Sender KBS zu seinem Gründungstag, der zufällig heute ist, wofür wir uns auch herzlich bedanken.
Ja, Sengil Tsukahamnida, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, hier gesungen von Guan Jingwan.
Wochenende. Treiben Sie regelmäßig Sport? Zu den Lieblingssportarten der Koreaner gehören seit langem Baseball, Fußball und Golf. Viele gehen aber auch einfach jedes Wochenende Bergwandern, spazieren oder joggen im Park. Bei Frauen sind Yoga, Pilates oder auch Tanzkurse weiterhin beliebt. Bei den Männern erlebte Anfang des Jahres infolge eines alten Animationsfilms, von dem eine neue Version ins Kino kam, Basketball wieder einen großen Boom. Aber eine beständige Beliebtheit genießt in Korea das Billardspiel.
Mit der wirtschaftlichen Entwicklung Koreas stieg in der koreanischen Bevölkerung auch das Interesse an Freizeitaktivitäten und die Regierung setzte sich verstärkt für Kultur- und Sportförderung ein. Vor diesem Hintergrund verbreitete sich das Billardspiel als Freizeitsport, vor allem bei Männern. Dabei wird üblicherweise die Variante Carambolage-Billard, darunter insbesondere die Spielarten Dreiband und der sogenannte Vierball gespielt und weniger die Variante Poolbillard. Die Spielart Vierball scheint übrigens nur in Korea und Japan verbreitet zu sein.
Wie beliebt das Billardspiel bis heute ist, zeigt schon die Anzahl der sogenannten Billardhallen. Nach dem Stand von 2021 sollen landesweit über 22.000 Billardhallen in Betrieb sein, wovon etwa 20% sich in Seoul befinden sollen. Diese Billardhallen sind keine privaten Luxusclubs, wo nur registrierte Mitglieder Zugang haben und für eine hohe Monatsgebühr spielen dürfen. Davon gibt es zwar auch ein paar, aber die meisten bestehen aus nur einem großen Raum mit mehreren Billardtischen, die jeder ohne Altersgrenze besuchen kann. In kleineren Hallen stehen meistens 4 bis 5 mittelgroße Billardtische mit einer Größe von 1,57 Meter mal 2,54 Metern. In größeren Hallen stehen sogar 20 bis 30 Tische oder verfügen über mehrere große Tische nach dem internationalen Turnierstandard mit 1,42 Metern mal 2,84 Metern. 1, 2 Poolbillardtische sind auch zu finden.
Die Spieler müssen für ein Billardspiel nichts mitbringen. Neben den Tischen steht in den Hallen schon alles bereit, wie zum Beispiel der Spielstock, Kö, die Billardkreide, die das Abrutschen des Kös verhindern soll, und natürlich die Kugeln. Bei einem Dreibandspiel liegen 3 Kugeln auf dem Tisch, jeweils gelb, weiß, rot. Um einen Punkt zu erzielen, muss die eigene Spielkugel, gelb oder weiß, vor der Carambolage mit der dritten Spielkugel mindestens 3-mal eine Bande berührt haben. Bei dem sogenannten Vierballspiel befinden sich dem Namen gemäß 4 Kugeln auf dem Tisch, und zwar eine weiße, eine gelbe und 2 rote. Ziel ist es, mit seiner eigenen Spielkugel vor der Carambolage mit der Spielkugel des Gegenspielers die 2 roten Kugeln zuerst zu berühren.
Meistens spielt man zu zweit, aber man kann auch in zwei Teams spielen. Das Dreibandspiel kann auch von drei Spielern, also drei Parteien, gleichzeitig gespielt werden. Man kann auch einfach alleine spielen gehen und in der Billardhalle nach einem anderen Spieler suchen, der ebenfalls allein gekommen ist und nach einer neuen Herausforderung sucht. Um die Punkte zu zählen, steht neben jedem Tisch ein Rechenbrett, das gewöhnlich wie ein Abakus aus einem Rahmen mit auf Metallstäben aufgefädelten Plastikkugeln besteht. Mit diesen Kugeln werden die Punkte der jeweiligen Partie markiert. Viele Billardhallen stellen außerdem ohne zusätzliche Kosten Getränke wie Cola und Kaffee zur Verfügung.
Die Nutzungsgebühr wird nicht nach Anzahl der Spieler, sondern pro Tisch gerechnet. Für einen mittelgroßen Billardtisch wird eine Gebühr von etwa 1 bis 3 Euro pro 10 Minuten berechnet. Dabei gilt bei allen Hobby-Billardspielern die stillschweigende Regel, der Verlierer zahlt. Unterstützt wird diese Regel durch Schilder mit dem Hinweis Verlierer zur Kasse, die oft in Billardhallen an der Kasse hängen.
Früher war es in diesen Billardhallen erlaubt, beim Spielen zu rauchen, was teilweise auch für das schlechte Image für die Hallen und den Billardsport an sich verantwortlich war. Seit ein paar Jahren gilt in allen Billardhallen ein Rauchverbot, sodass man sich nach einem anstrengenden Spiel nur in designierten Raucherecken eine Zigarette gönnen kann. Unverändert geblieben ist aber, dass man sich in den Billardhallen nach wie vor Essen liefern lassen und dieses auch an einem kleinen Tisch in der Ecke essen kann. Das beliebteste Liefermenü ist bis heute Jajangmyeon, ein ursprünglich aus China stammendes Gericht aus Weizennudeln mit einer dunklen Soße. Irgendwie sollen die Nudeln besser schmecken, wenn man sie in der Billardhalle isst, sagen mein Mann und mein Vater immer. Ich esse sie aber weiterhin doch lieber in einem Restaurant.
Ja, das war unser Wochenendtipp für heute und wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind's wieder, meine monatlichen DX-Tipps. Zunächst die Funkprognose für den Monat März. Die Aktivität der Sonne nimmt weiter zu. Für die vorliegende Funkprognose wurde eine mittlere Sonnenflecken-Relativzahl von 111 verwendet. Da auch die Tage immer länger werden, machen sich beide Effekte in immer besseren Empfangsbedingungen bemerkbar. Für viele Verbindungen, auf denen in den letzten Monaten die Signalstärken relativ schwach waren, sollten deutliche Verbesserungen zu beobachten sein, so Hans Seckel im ADDX-Radio-Kurier. Und nun zu den Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Australien. Bei einem Hörprojekt im Januar und Februar konnte Reach Beyond Australia mittags und frühnachmittags auf den Frequenzen 11.865, 11.875, 11.945 und 15.380 kHz auch in Europa teils erstaunlich gut empfangen werden. Die englischsprachigen Sendungen geben genügend Möglichkeiten für einen Empfangsbericht und eine elektronische QSL. China-Tibet. Der tibetische Rundfunk hat auch eine PR-Sendung in Englisch. Sie kommt von 7 Uhr bis 8 Uhr und 16 Uhr bis 17 Uhr auf den Frequenzen des tibetischsprachigen Programms. Für den Empfang in Europa sind 6130 kHz und 7385 kHz die Frequenzen der Wahl. Deutschland. Shortwave Radio Winsen an der Aller ist bei den Sendeplan- und Programmangaben sehr zurückhaltend. Hier ist der Sendeplan 8 Uhr bis 15 Uhr auf 6160 kHz und 15 Uhr bis 21 Uhr auf 3975 kHz. Deutschland. SRM Radio Dessau sendet wieder am 12. März von 12 Uhr bis 13 Uhr UTC mit 100 Kilowatt aus Moosbrunn in Österreich. Thema der Sendung ist Hans Albers. Wiederholung der Sendung am gleichen Tag von 18 Uhr bis 19 Uhr auf 3955 kHz. Am 17. März 2023 sendet SM Radio Dessau das erste Mal aus Wufferton, Großbritannien, mit 125 kW in Englisch von 22 Uhr bis 23 Uhr auf 3955 kHz. Thema dann Bauhaus Dessau. Und zum Schluss dieser DX-Meldungen werfen wir noch einen Blick in die Liste privater lizenzierter Kurzwellensender in Europa, die täglich zu hören sind. Channel 292 auf 3955 kHz, 7 Uhr bis 20 Uhr UTC, sowie 22 Uhr bis 6 Uhr auf 6070 kHz. HCJB auf 3995 kHz, 24 Stunden, 5920 kHz, 8 bis 18 Uhr UTC und 7365 kHz, 10 Uhr bis 15 Uhr. Sunlight auf 5955 kHz, täglich 5 Uhr bis 15 Uhr UTC. Shortwave Service Cannes auf 3985 kHz, 17 Uhr bis 20 Uhr und 6005 kHz, 11 bis 16.30 Uhr UTC. Außerdem auf 6085 kHz. Dort betreut man die Ausstrahlungen von Radio Mi Amigo International, 8 bis 18 Uhr UTC. Funklust aus Erlangen, Deutschland, sendet 24 Stunden auf 15.785 kHz im DRM. World Music Radio auf 5930 kHz, 24 Stunden und Radio 208 auf 5970 kHz, ebenfalls 24 Stunden. Danke an Thomas Becker, Stig Hartwig Nielsen und Bernd Seiser für Zuarbeit. Und damit, wie immer, beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal.
Das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.